und die Überschrift lautet eben: Brennt ihr für den Herrn oder glost ihr nur? Und den Unterschied kennt man eben, wenn man ein Feuer sieht, irgendwann im Sommer draußen, ob es eben wirklich lichterloh brennt oder etwas nur so um 3 Uhr in der Früh, dann glost es dann vor sich hin. Und das ist mir eben irgendwie nahegegangen und dazu ist mir eben Folgendes eingefallen. Ich habe mir zuerst gedacht, wo brennt es erwecklich auf der Erde? Und wie ich das durchgegangen bin, habe ich gedacht, ja, in Afrika brennt einiges, die Arbeit von Reinhard Bonnke ist noch immer im Laufen und so weiter. Südamerika hat viel Erweckliches, in Asien, Indien, jetzt war einer von der Carmel-Mission bei uns in der Gemeinde, der erzählt von Indonesien, tausende Moslems kommen ständig zum Glauben an Jesus Christus. Also wirklich erweckliche Dinge unter Lebensgefahr. Also natürlich ganz anders als bei uns, weil bei uns könnte sich jeder dazu frei bekennen. In Indonesien, wenn du den Glauben wirklich änderst, kommt die Dorfgemeinschaft zusammen und entscheidet, ob du im Ort wohnen bleiben darfst oder nicht. Und wenn sie beschließen, dass du gehen musst, dann kannst du alles zurücklassen und gehen. Dann ist beschlossen und du kannst das Dorf verlassen und hast deine Gemeinschaft, deine Freunde und alles verloren. Also das kostet was in diesen Bereichen. Und demgegenüber steht eben der Westen auf der Welt, sprich Amerika und Westeuropa. Wir sind die sogenannten Wohlstandsländer und bei uns schaut es eigentlich ziemlich triste aus. Und da haben wir gedacht, warum ist das eigentlich so? Weil im Westen es offensichtlich in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, die Menschen so zu betäuben mit dem Gedanken, nein, wir sorgen für dich mit allen möglichen Sicherheiten. Es gibt sowieso 100 Versicherungen, aber es gibt auch eine Pensionszahlung, es gibt eine Versorgung dort und eine Versorgung dort und für deine Gesundheit wird gesorgt. Und wir stehen jetzt schon seit 10 Jahren von der Falkenhofgasse aus immer wieder in der Herrengasse und reden mit den Menschen einfach, wir haben Kaffee und Kuchen und laden die Leute ein, eben mit uns zu reden. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Gespräche ich schon hinter mir habe, aber das für Graz Zutreffende wäre zu sagen, die Leute sind nicht unfreundlich und man kommt auch immer wieder ins Gespräch, aber wenn ich dann die Gelegenheit habe, jemandem zu erzählen, was das Evangelium ist, und das mache ich auch in den Schulen und so weiter immer wieder, dass ich mir erlaube, die Frage, könnte mir jemand sagen, was das Evangelium eigentlich bedeutet? Dann ist die Antwort nein. Es weiß niemand mehr das Evangelium. Also 97% haben keine Ahnung mehr. Dann habe ich immer wieder die Gelegenheit, in der Herrengasse das Evangelium kurz auszuführen und ich halte mich kurz. Und dann denkst du, du hast jetzt das Wichtigste für das Leben dieses Menschen gesagt, das absolut Wichtige. Es gibt überhaupt nichts Wichtigeres. Und die Antwort ist, kann ich noch ein Stück Kuchen haben? Und ein Kaffee wäre auch recht schlecht. Und dann denkst du dir, was ist da los? Das wäre ja geradezu, wenn jemand irgendwie eine Krebserkrankung hat und du hast das einzige Heilmittel und er sagt, nein, ich würde jetzt lieber ins Kino gehen und so weiter, das interessiert mich momentan nicht. Dann bist du sprachlos und ich bin seit 10 Jahren sprachlos, weil ich das nicht verstehen kann. Aber ich verstehe es inzwischen schon natürlich, weil man reift ja mit dieser Tätigkeit. Die Herzen der Menschen im Westen sind vollkommen verschlossene Muscheln. Wer eine Muschel aus dem Meer geholt hat, die vollkommen zu ist, der wird das begreifen, was das heißt. Das ist 100% zu. Da geht nicht irgendwas hinein. Daher, wenn wir mit ihnen reden, dann ist es so wie mit einer geschlossenen Muschel, die kann überhaupt nichts aufnehmen. Die ist völlig unerreichbar. Und das macht mich natürlich auch nicht glücklich, weil ich irgendwann denke, es wäre doch schön, wenn die Menschen einmal zum Nachdenken beginnen. Und da bin ich drauf gekommen, das Einzige, was wirklich hilft und was wir tun können und sollen, ist das Gebet. Wir sollen einfach für die Menschen beten, weil dadurch, glaube ich, Gott insofern in die Aktivität geht, dass er mit seinem kleinen Messer an dem Herzen zu arbeiten beginnt. Und nur Gott ist in der Lage, mit seinem kleinen Messer dieses Herz ein bisschen aufzumachen und wirklich was zu bewegen. Und daher ist es ganz wichtig, zum Beispiel für uns alle, dass wir für unsere Nächsten, unsere Verwandten und so weiter wirklich regelmäßig beten, weil da sind immer wieder Menschen gerettet worden. Immer wieder, weil Gott das einfach wirklich ernst nimmt und auch diesen Wunsch dann erfüllt. Ja, ich wollte noch erzählen von einer Brooklyn Tabernacle Church in New York. Die haben zum Beispiel, unser Zustand hier im Westen entspricht daher, habe ich nachgedacht in der Bibel, dem Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und den möchte ich heute vorlesen, weil er so sinnbildlich ist für unsere Zeit hier im Westen, in Europa und in Amerika. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das sind Liebesworte, aber natürlich nicht nur nett, weil natürlich auch zu der Zeit damals schon sichtbar war, dass mit Nettigkeit allein es nichts zu erreichen ist. Und wenn da hier gesprochen wird von Ausspeien, dann zuckt es mich auch zusammen, weil das Schreiben an Laodicea war an Christengemeinde, war eine Christengemeinde. Hier hat nicht jemand, hat nicht der Geist irgendwie die Menschheit allgemein gemeint, wo eben auch Menschen dabei sind, die an nichts glauben, sondern hier ging das Schreiben an eine Gemeinde, die sich im Christentum schon bewegt hat, im christlichen Glauben. Und da sagt der Herr, wenn du so weiter tust, dann muss ich dich ausspeien. Und das soll uns eben ermuntern und ermahnen, dass wir wirklich es ernst nehmen, hingegeben mit dem Herrn zu gehen und zu leben. Weil es ist gerade bei uns im Westen so die Versuchung, es einfach laufen zu lassen. Es geht ja eh. Am Sonntag gehe ich eh einmal in den Gottesdienst und das passt schon. Das kann nicht sein, in meiner Überzeugung, dass das genügt, weil dazu habe ich dann gefunden, ein Stück weiter vorher im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, der Vers, der mich am stärksten angesprochen hat, Kapitel 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und ich denke, was sich Gott wirklich von Herzen wünscht, ist, dass wir ihm mit der ersten Liebe begegnen und diese erste Liebe auch aufrechterhalten. Und wenn jetzt jemand unter uns ist, und das werden einige sein, und ich selber gehöre natürlich zeitweise auch immer dazu, wenn diese erste Liebe nicht da ist, dann sollen wir darum bitten und zu Gott gehen. Gott kann sie und will sie und wird sie wieder von Neuem schenken. Aber es kann nicht sein, dass wir ohne erste Liebe leben und sagen, ja, besser geht's nicht in unseren Breiten. Du weißt, es gibt so viele Einkaufszentren und andere Sachen und da muss ich wieder Urlaub machen und da muss ich dorthin fahren. Ich habe einfach nicht mehr Zeit für dich. Ja. Und die erste Liebe, das ist so für mich das wunderschöne Bild ist, da dreht sich wirklich alles um den anderen. Da denke ich immer wieder am Tag, wie kann ich den anderen erfreuen, wie kann ich ihn beschenken, was kann ich ihm Gutes tun, wo kann ich ihn wieder treffen, wann kann ich ihn wieder treffen. Da ist mein ganzes Herzleben ist einfach wirklich dem anderen gegenüber ausgestreckt. Und ich glaube wirklich, dass diese Stelle uns daran erinnern soll, Leute, das ist es, was wirklich das Leben mit Gott ausmacht. Es ist nicht der Einheitsbrei oder oder irgendein billiges Gedeck. Es ist wirklich dieses intensive und innige gemeinschaftliche Leben im Herrn, das er sich für uns vorgestellt hat. Und da gibt es eben ein schönes Beispiel, was für uns Gemeinden hier zutrifft, von der Brooklyn Tabernacle Church in New York. Der Jim Gimbala war Pastor in Amerika und wurde von dieser Gemeinde, das war eine Gemeinde mit 50 Personen in New York, gefragt, ob er nicht ihr Pastor sein wollte. Und er hat gebetet mit seiner Frau und hat sich auch gut überlegt und gebetet, ja, er macht das. Und nur sind sie im Laufe der Zeit sind sie drauf gekommen, da ist kein Feuer drinnen im Ganzen. Die Leute werden immer weniger, es sind nur mehr 40 und deswegen sind nur mehr 30. Es sind immer weniger Leute gekommen, die Finanzen haben nicht mehr gepasst. Also es ist einfach hinten und vorne war es ganz, ganz böse. Jetzt haben sie natürlich intensiv gebetet, er und seine Frau und so weiter. Und um ihr nicht mehr weiter konnte, hat er einen Urlaub geschenkt bekommen nach Florida. Und ich stelle mir das schön vor, wie er dort eben 14 Tage Urlaub hatte, ist er auf einem Ausflugsboot gelandet. Und während sich die Mehrheit der Menschen am hinteren Teil des Bootes aufgehalten hat, war er vorne allein am Boot und hat Gott so richtig sein Herz ausgeschüttet. Herr, das kann nicht so weitergehen, das ist unmöglich, das ist furchtbar. Ich bitte dich, sag mir, was zu tun ist. Und da hat ihm Gott ganz klar und deutlich gesprochen. Lieber Jim, wenn du deine Gemeinde dazu bringst, dass sie mich von ganzem Herzen anbeten, dann wirst du immer genug Leute in der Gemeinde haben und immer ausreichend Finanzen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du es schaffst, dass mich alle deine Mitglieder in der Gemeinde von Herzen anbeten. Jetzt ist er mit der Botschaft nach Hause gekommen und wirklich seine letzten 30, 40 Leute haben das sehr gut aufgenommen und haben gesagt, was können wir tun? Und er hat gesagt, okay, was er vorschlägt ist, jeden Dienstag 18 Uhr Open-End ein Gebetsabend mit freiem Gebet. Also es gibt hier keine standardisierten Formeln oder irgendwas, sondern oftmals wirklich so beschreibt er im Buch drinnen, und das ist das Buch, und das drinnen ist, wenn der Glaube Feuer fängt, da haben sie alle gleichzeitig gebetet und laut gebetet und geschrien und geweint und wirklich herzhaft gebetet, der Herr möge sich erbarmen und es nicht zulassen, dass die Gemeinde sich auflöst und völlig zugrunde geht. Und siehe da, dieses hingegebene Gebet hat Gott erhört und die Gemeinde ist von diesem Tag weg, und das ist schon wieder 10 Jahre her, nur gewachsen. Nur, er hat gesagt, es gab nie mehr, aber sie haben auch diesen Gebetsabend nie mehr aufgehoben. Sie haben nie gesagt, jetzt sind wir wieder 100 Leute, jetzt brauchen wir das Dienstagabendgebet nicht. Das ist nie mehr aufgehoben worden und heute sind sie 2000 Leute und immer mehr und immer mehr. Und das hat mich so berührt, das habe ich zu Weihnachten gelesen, wo es eh so ein bisschen finster ist bei uns, habe ich gedacht, ich glaube, wir unterschätzen das wirklich alle, wie notwendig das ist, dass wir uns im Gebet immer wieder versammeln und wirklich zu Gott schreiben. Weil wir leben so manchmal und dahin denken, ja, Gebet, wer weiß, ob das was hilft. Aber das Gebet ist wirklich die Kraft dahinter und es ist das eigentliche Werkzeug. Es war dann an dem Tag, war auch ein Pastor aus Australien war da und der wurde dann vom Jim eben vorgestellt und er lud ihn ein paar Worte zu sagen. Und dieser kam nach vor und sagte, ich habe gehört, was Ihr Pastor da eben gesagt hat. Ich möchte Ihnen noch etwas mitgeben, worüber Sie nachdenken sollen. An der Anzahl der Leute, die am Sonntagvormittag zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär eine Gemeinde ist. An der Anzahl der Leute, die am Sonntagabend zu einem speziellen Vortrag kommen in der Gemeinde, kann man ablesen, wie populär der jeweilige Vortragende ist. Und jetzt kommt's. An der Anzahl der Leute, die zum Gebetsabend kommen, kann man ablesen, wie populär Jesus im Leben jedes Einzelnen ist. Also deine persönliche Beziehung zu Gott wird an so einem Gebetsabend teilnimmst oder nicht. Wenn das nämlich wirklich der Liebste ist, oder das der Liebste ist, den du hast, dann wirst du eine Gemeinschaft, wo eben dieser Liebste im Mittelpunkt steht, gerne aufsuchen, weil er einfach dort wiederum zu verherrlichen ist und angebetet wird. Aber wenn dir dieses persönliche Glaubensleben noch nicht gelungen ist und du keine lebendige persönliche Beziehung hast, so ist es ja mir auch gegangen am Anfang, dann sitzt du dort in so einem Gebetsraum und denkst dir, was soll das? Es berührt einfach dein Herz nicht. Und ohne dass dein Herz berührt ist, sind das natürlich wirklich leere Kilometer, weil du gar nicht weißt, warum du da jetzt eine Stunde oder zwei Stunden sitzen sollst. Und bei unserer Gemeinde finde ich es heute noch immer als Nachteil, dass wir sehr strukturiert den Gebetsabend halten. Und ich muss wirklich mal reden wieder drüben, ob man das einfach nicht freier machen soll. Weil ich meine, da kann ja jeder von der Gruppe kann ein Wort von Gott bekommen und kann sagen, Leute, da ist irgendwas, ich möchte das jetzt beten, ich möchte das sagen oder ich möchte jetzt ein bestimmtes Lied singen oder irgendwas. Also mir persönlich wäre das viel lieber, wenn das irgendwie frei gestaltet ist und nicht so, jetzt haben wir den Block, dann haben wir den Block und dann haben wir den Block und mit dem musst du leben. Also der Heilige Geist ist für mich viel mannigfaltiger, viel lebendiger, viel abwechslungsreicher, als dass man sagen könnte, ja, Heiliger Geist, musst du jetzt schauen, dass du irgendwo reinpasst, aber was anderes haben wir leider nicht im Angebot. Das gefällt mir nicht so. Dann im 1. Timotheus ein paar Stellen aus der Bibel noch. 1. Timotheus 2,1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Und in Markus 11, Vers 17 lesen wir, Gottes Haus ist in erster Linie ein Bethaus. Also das geht wahrscheinlich auf die ursprüngliche Zeit zurück, wo die Leute einfach noch viel stärker in wegen Gebet zusammengekommen sind. Und auch so bei der Apostelgeschichte, wenn sie in den Häusern waren und gebetet haben und so weiter, da liest man immer wieder, wie stark eigentlich das Gebet vorhanden war. Und in der Offenbarung, im 5. Kapitel, möge jeder mal nachlesen, Vers 8. Die Gebete der Menschen, heißt es dort, werden von Gott wie Liebeserklärungen behandelt. Und zwar, wie heißt das schnell? Da knien die 24 Ältesten, die vor Jesus auf die Knie fallen, in den Händen goldene Schalen tragen. Und wisst ihr, was in den Schalen sich befindet? Darin enthalten sind die Gebete der Menschen. Also, wenn ich die Stelle richtig verstehe, dann sind alle unsere Gebete sind im Himmel aufbewahrt. Alle unsere Gebete. So kostbar ist es Gott. Und das erinnert, glaube ich, an jeden von uns an die Zeit mit den Liebesbriefen. Die behält man auch auf. Aber wenn man so etwas Kostbares wirklich weiß, dass das von Gott so kostbar ist, dann ist man vielleicht auch mehr hingezogen, dass man sagt, ja, dann möchte ich ja wirklich mehr beten, wenn das Gott so wichtig und wertvoll ist. Und weil das Gebet bei uns halt auch sehr nüchtern immer wieder stattfindet, war ich dann sehr berührt von einem anderen Buch, von dem Heavenly Man. Das war der Bruder Jön, der kommt immer wieder mal zur Pfingstgemeinde in Graz. Und im Mai war er da und dann war ich eben dort und haben kennengelernt, das ist wirklich ein Mann mit einer eigenen Ausstrahlung. Aber was der erlebt hat, das kann man sich halt nicht wirklich, kann man sich persönlich nicht vorstellen. Aber zwei Dinge möchte ich von ihm erzählen. Und das eine ist, nämlich die Gebetshaltung ansprechend. Mit 16 Jahren hat ihm Gott ein dringendes Verlangen nach einer Bibel gegeben. Mitten in China, in nirgendwo, kommunistische Zeit. Und er hat einen Wunsch, einen dringenden, dringenden Wunsch nach einer Bibel. Und er geht zu den Eltern, die sagen, Bibel, bei uns nichts. Da musst du warten, das gibt es noch nicht. Sagt er, nein, das geht nicht. Und dann erfahren die Eltern in einem Ort, was weiß ich, so wie Deutsch-Landsberg oder was, ein bisschen entfernt von dem Ort, da lebt einer, der war einmal Missionar und der könnte sein, dass der noch eine Bibel irgendwo versteckt hat. Und wirklich ziehen sie dort rüber, kommen zu dem Mann und reden mit ihm. Und der Mann sagt dann drauf zu dem Bruder Jön, zu dem 16. haben. Der Gott der Bibel ist so groß, dass wenn du ihn wirklich bittest, dann wird er dir eine Bibel schenken. Meine kriegst du nicht und ich zeige sie dir auch nicht, weil er wollte sie eigentlich nur angreifen. Er wollte, dass er nur eine Bibel angreift. Er hat gesagt, nein, er holt es auch nicht aus, weil es ist alles zu gefährlich und so weiter. Dem Risiko setze ich mich nicht aus. Wenn du bittest, wird Gott dir eine geben. Und der Kleine kommt heim und betet jeden Tag von früh bis spät und betet. Nach einem Monat nichts. Er geht wieder rüber in den anderen Ort. Sagt, guter Mann, der Hinweis war gut, aber der Erfolg ist nicht vorhanden. Und er hat gesagt, ja, wie betest du? Sagt er, ja, wie halt meine Eltern beten, so normal beten. Sagt er, na, damit wirst du nichts kriegen, sondern du musst flehentlich beten, du musst weinend beten und du musst inniglich beten und fasten musst du auch noch dazu. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wer tut denn das überhaupt noch bei uns? Also ich bin ja wirklich nicht so einer, der jetzt völlig weit von Gott irgendwie um und um rennt. Aber dass ich flehentlich, weinend, inniglich gebetet und geschrien hätte zu Gott, weil ich er oder sie vielleicht eine Krankheit von unserer Tochter weggenommen hätte oder so. Niemals, bei uns setzt man sich hin und sagt man, komm, Schatz, ich bete mal, der Herr wird das schon richten. Also emotionell fällt es uns ja um Hochhäuser. Da sind ja die anderen, was weiß ich, eben afrikanische und südamerikanische Leute uns raus auch überlegen, die legen sich da wirklich voll rein und sind wirklich hingegeben. Bei uns ist natürlich das Gemüt einfach ein viel sachlicheres. Jedenfalls, der hat drei Monate geweint, gefleht, gefastet, geweint, gefleht, gefastet und die Eltern gedacht, der wird verrückt, der hält das nie durch. Der wird geisteskrank. Und nach 3 Monaten ist ihm im Traum schon angedeutet worden, dass jetzt jemand kommen wird, ihm eine Bibel bringen. Und um 5 Uhr in der Früh hat es am Tor geklopft und sind 2 Männer vorbeigegangen, haben ihm nur die Bibel gegeben und sind weitergegangen und waren weg. Und das hat in mir halt einfach den Gedanken wachsen lassen, geben wir uns da wirklich hin im Gebet. Weil es ist ja wirklich der Unterschied zu sagen, Herr, bitte schau, dass ich heute nicht in einen Verkehrsstau reinkomme oder bitte hilf mir, dass ich einen Parkplatz finde. Das ist schon nett, aber und Gott ist nicht einmal unerreichbar für das. Aber ich denke, wenn es wirklich um was geht, dann sollten wir auch vom ganzen Herzen beten. Das muss ja nicht so sein wie ihr vielleicht, aber es sollte halt wirklich tief vom Herzen kommen und auch in der Überzeugung, dass dieser unser Gott auch wirklich hilft. Also nicht nur so, sondern wenn ich das schon zu Gott schreie, dann auch wirklich in dem Befinden, dass er auch wirklich hilft. Sein Leben war dann total wild. Er war von den nächsten 20 Jahren, war er 10 Jahre im Gefängnis, hat seine Kinder, also die Räuber der Zeit im Leben, nie gesehen, weil er wieder gesessen ist. Und sie haben ihm alles Mögliche getan, gefoltert, geschlagen, die Beine zerbrochen und so weiter. Nur Gott, wenn er so ein Gefäß einmal sich ausgesucht hat, lässt nie mehr los und hat ihn auch trotz der zerschlagenen Füße damals wieder aus dem Gefängnis rausgeholt und die Füße so repariert, dass der Mann heute ganz normal geht. Aber denn mit Eisenstangen haben sie seine Füße zermalmt, damit er nie mehr predigen kann. Das ist für Gott nicht wirklich ein Problem, der geht heute. Und jedenfalls hat ihn viel gekostet und er hat sich das aber natürlich nicht nehmen lassen. Und das Zweite, was ich von ihm erzählen will, ist einfach, er ist dann vor 10 Jahren eben ausgewiesen worden aus China, ist nach Deutschland gegangen, lebt heute in der Nähe von Frankfurt und hat ihm das Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das welche kennen, Heavenly Man und so weiter, also für mich ein Traum gewesen. Und er sagt dann am Schluss des Buches, bevor ich in den Westen kam, hatte ich nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass so viele Kirchen und Gemeinden im geistlichen Schlaf gefallen waren. Ich hatte angenommen, dass jene, die durch so viele Missionare mit unerschütterlichem Glauben das Evangelium nach China gebracht haben, natürlich in ihrem Land auch ein blühendes Glaubensleben haben und natürlich überschwänglich. Doch wenn ich heute, sagt er dann im Buch, wenn ich heute in einer westlichen Kirche predigen soll, fällt mir das immer schwerer. Es scheint mir was zu fehlen. Viele Versammlungen finden in einer kalten Atmosphäre statt und es fehlt ihnen das Feuer, wie wir in China erleben. Im Westen leben viele Christen im materiellen Überfluss, doch sind sie abtrünnig geworden. Sie haben Silber und Gold, aber sie stehen nicht für Jesus auf. In China haben wir keine materiellen Werte und so kann nichts uns abhalten, für Jesus zu beten. So bete ich, dass Gott die chinesische Kirche nun gebraucht, um in Europa in der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken. Und ich persönlich bin auch vollkommen überzeugt, dass uns ein Feuer fehlt. Wir sind zwar brave Gläubige, die so gut es geht ihren Dienst machen, aber vom richtigen Brennen sind wahrscheinlich viele von uns entfernt. Uns fehlt das Feuer und die wirkliche Ergriffenheit von Gott, die so ansteckend ist, dass uns auf der Straße wahrscheinlich die Menschen jeden Tag ansprechen würden. Und so lasst uns nun stärker ins Gebet gehen, ist meine Antwort, denn wir brauchen mehr Leidenschaft, denn nur wo wir Leidenschaft haben, sind wir wirklich gut. Denn nur wo wir Leidenschaft haben, sind wir wirklich gut. Und ich glaube, es zahlt sich aus, für Gott zu brennen. Danke.